Guten Abend, Herr Meier.
Guten Abend, Frau Lenk.
Wir haben uns nach einer dezenten Pause.
Es fühlt sich an, als wäre es, sagen wir, vorgestern gewesen.
Höchstens, höchstens. Jedenfalls nach einer dezenten Pause wieder zusammengesetzt, um doch mal wieder über das Internet zu sprechen.
Ja, wer hätte gedacht, im Internet passieren Dinge.
Ständig, rund um die Uhr. Und wir haben uns eins ausgesucht. Und zwar Eugenia Cooney. Wahrscheinlich sagt niemandem von euch dieser Name etwas.
Mir ja eigentlich auch nicht. Also hättest du mir nicht davon erzählt.
Mir bis vor kurzem auch nicht, aber sie gehört schon zu den populären YouTubern und auch seit einigen Jahren Twitch-Streamern. Auf TikTok ist sie auch, wie das halt so ist, also durchaus eine bekanntere Internetpersönlichkeit, die dann auch zu anderen Internetpersönlichkeiten, Partys eingeladen wird und andere YouTuber kennt und.
Ja, ich habe das so nach all den Jahren, die ich sowohl YouTuber wie auch Twitch-Streamer verfolgt habe, mitbekommen. Die machen sowas, die treffen sich, die kennen sich, die haben miteinander zu tun.
Und zu denen gehört auch Eugenia Cooney. Millionen von Abonnenten. Seit bestimmt 10 Jahren ist sie YouTuberin. Und sie kam damals aus dieser ganzen Emo-Scene-Sache und so, aus genau solchen Communities. Und war halt ein süßes Mädchen mit tollen Haaren und die niedlichen Klamotten vor der Kamera niedliche Dinge tat. Ja, gerne Nightmare Before Christmas mag und all solche Sachen. Auch eher auf der dünnen Seite war und dann dünner und dünner und dünner wurde. Und um das für den Anfang abzukürzen, heute wie ein Skelett aussieht.
Und
Wirklich keine Übertreibung.
an der Stelle wird dann auch plötzlich klar, warum wir anfangen darüber zu sprechen, denn seit wann interessieren wir uns für Social oder IRL-Streamer oder Sachen im Internet? Das ist nicht ganz so, worüber wir normalerweise reden.
Nee, mir begegnete eines Tages auf Reddit in einer der essgestörten Communities, die ich ja so gerne habe, weil sie echt witzig sind. Die haben einen echt schrägen Humor, aber die sind nicht so völlig wahnsinnig, wie so Borderliner oder Narzissten oder sowas. Das ist dann immer schon nicht mehr witzig. Essstörungs-Subreddit ist genau die Art von schrägen Humor, den ich mag, ohne dass es zu krankhaft eigentlich ist. Dort gab es jedenfalls einen Thread über Eugenia Cooney und was man von ihr hält. Und dann mit einem Bild. Und ich dachte nur, oh, wow, was ist das? Ich weiß nicht, ob es das Bild ist, was in unseren Gesprächen quasi schon ikonisch geworden ist, aber es war ein ähnliches. Es war jemand, der aussieht, einen Körper hat wie ein Auschwitz-Häftling, aber irgendwelche niedlichen modischen Klamotten trägt. Irgendein Bikini oder ein Santa-Kostüm. Es gibt dieses eine Reel von ihr, wo sie im Backyard ihres Hauses in einem Santa-Kostüm, es sieht herbstlich aus, und in einem sexy Santa-Kostüm Hula-Hoop-Reifen schwingt und dazu läuft irgendein Weihnachtslied dazu und ein Auschwitz-Häftling, der so etwas tut. Und Auschwitz ist jetzt, es könnte auch ein sonstiges KZ sein, auch ein Genozid eurer Wahl, aber was in meinem Kopf auftaucht, ist halt Auschwitz.
Und es ist also,
Und das macht es sehr grotesk. Und ich
ja,
dachte
grotesk
mir.
war auch das Wort, das ich gerade benutzen wollte. Alles daran wirkt irgendwie grotesk, als würden Dinge zusammenkommen, die nicht zusammengehören oder das Gefühl, hier läuft doch irgendwie was verkehrt, irgendwas stimmt hier nicht. Warum ist das so seltsam? Und ich meine, es ist ziemlich schnell offensichtlich, im wahrsten Sinn des Wortes, es ist offensichtlich, was da nicht stimmt. Nämlich diese Auschwitz-Häftling-dünne Frau.
Diese Frau verhungert. Diese Frau ist kurz davor zu verhungern. Genau das denkt man. Dieser Mensch ist krank. Dieser Mensch braucht Essen.
Ja, Ja, und jetzt kann man immer noch fragen, ja gut, okay, aber warum reden wir jetzt darüber? Ich meine, es wäre eine ziemlich langweilige Geschichte, einfach nur über eine sehr dünne Frau zu reden. Darauf will ich hinaus. Und am Ende werden wir darauf hinauskommen, es sind Geschichten von Kontrolle, von Mobbing, über Essstörungen. Projektionen spielen damit rein. Es geht um Community-Dynamiken. Was passiert da eigentlich? Denn auch da wird es sehr seltsam. Wir greifen also ein Thema noch einmal wieder auf, über das wir schon einmal gesprochen haben. Das ist Essstörung. Und wir machen etwas eher Neues, nämlich so ein bisschen über Mobbing-Dynamiken sprechen. Wobei Mobbing eher als für mich als eine Art von Behilfsausdruck in diesem Moment benutzt wird, denn es ist nicht diese klassische Schulmobbing-Situation. Das ist nicht ganz richtig.
Es handelt sich um etwas, es handelt sich quasi um, ja, Mobbing als anthropologische Konstante, aber
Ja.
dazu später mehr. Ach, haben wir das nicht schön angeteased?
Das haben wir schön
Wie
gemacht.
richtige Profi-Medienhäschen.
Oh, jetzt möchte ich so Bunny-Ohren haben.
Unbedingt, unbedingt. Wir brauchen dringend Bunny-Ohren für dich und Katzenohren für mich, glaube ich, zum Aufnehmen. Vielleicht.
Vielleicht
Vielleicht ist das
nächstes Mal.
tatsächlich eine gute Idee. Ja. Nächstes Mal ist auch eine gute Idee. Eugenia. Wie kommen wir jetzt zur anthropologischen Konstante von Eugenia Cooney aus? Ich glaube, der erste Schritt wird sein, indem wir unser aller Wissen über Essstörungen nochmal auffrischen. So kurz wie möglich. Wir sind da aus persönlichen Gründen, glaube ich, beide Anhänger der eher psychoanalytischen Schule oder der tiefenpsychologischen Schule, die davon ausgehen, worum geht es dabei eigentlich? Worum es geht, ist Kontrolle.
Ja, Kontrolle ist auch das Erste, was mir immer wieder einfällt. Vor allen Dingen, weil das der Punkt ist, den ich gehört habe. Leute, die mit Essstörungen zu kämpfen haben, denen geht es oder gehe es auf die eine oder andere Art und Weise um Kontrolle. Die nächste Frage ist, warum bzw. was soll denn kontrolliert werden?
Beziehungsweise auch warum bezieht es sich genau darauf? Also es ist ja auch eine sehr passive Kontrolle. Welche Art
Ja.
von Kontrolle ist das?
Es
Es
ist ja vor allen Dingen
ist
erstmal eine, die in Verweigerung besteht,
ja.
nämlich etwas nicht zu tun.
Ja, aber auch in keiner Verweigerung, wie ich mit 13, ich schneide mir jetzt ein Iro,
Das ist der
trage
Protest,
zerrissene
der
Klamotten
offensichtliche
und
Protest.
genau.
Nein, es ist eine sehr passive, eine, die noch als, die man auch sehr brav machen kann.
Ja, es ist eine sehr versteckte, weil in der Logik, zur Logik der Anorexie gehört auch abzustreiten, dass es ein Problem gibt. Man
Und
gibt nicht zu, dass man anorektisch ist. Man will aber unbedingt, dass die anderen sehen, dass es ein Problem gibt. Das Ganze lässt sich eigentlich perfekt in einem Post zusammenfassen aus einem essgestörten Subreddit. Er ist ziemlich kurz.
ich finde, er bringt es wirklich sehr schön auf den Punkt.
Ja. How can I be technically underweight, but still look healthy? I don't understand. I still see fat in the mirror. I still have boobs. And nobody really worries too much about me. I don't know. I just feel so invalid and like I don't even look underweight. Das ist der ganze Post.
Am besten daran gefällt mir die Verbindung zwischen niemand sorgt sich und ich fühle mich so, naja, invalid. Ich verstehe es immer als ein Aufruf zur Anerkennung.
Ja.
Niemand erkennt mich an.
Ja.
Ich bekomme keine Aufmerksamkeit, ich bekomme keine Fürsorge, niemand kümmert sich um mich.
Ja.
Und im ersten Moment, also vergessen wir den ersten Moment, springen wir gleich zum zweiten. Nachdem ich da nochmal eine ganze Weile drüber nachgedacht habe, wir auch drüber gesprochen haben, es ist eigentlich eine unglaublich traurige Situation. Weil es nach einem Menschen klingt oder nach Leuten klingt, die scheinen gelernt zu haben, Fürsorglichkeit und Aufmerksamkeit So dass ich das Gefühl habe, es geht um mich, jemand sorgt sich um mich, jemand möchte mich vielleicht auch, bekomme ich dann, wenn es mir schlecht geht. Ja, so eine typische Situation als Kind wäre zum Beispiel die Behandlung, die wir erfahren, wenn wir eine Erkältung haben, mit Fieber und sowas in der Art. Ich weiß nicht, wie es dir so ging, aber das waren so, je nach Krankheit war das so, die wo es womöglich noch damals noch Videotapes aus der Videothek gab und dann durfte ich im Wohnzimmer schlafen und Filme gucken und ja, das war was Besonderes auch.
Und ich habe abends was vorgelesen bekommen. Ja, ja, da gibt es all solche Erinnerungen.
So, so etwas in dieser Richtung. Ich habe ein bisschen den Eindruck, eine Person, die so denkt wie in diesem Post, ist irgendwann im Kopf dazu übergegangen, ganz unbewusst, wie stelle ich Situationen her, wo ich diese Aufmerksamkeit bekomme, aber kennt nur einen Pfad dazu. Und das ist auch der Moment, weswegen das, glaube ich, so wichtig ist, dass das abgestritten wird, dass es ein wirkliches Problem gibt. Denn ich gehe auch gleichzeitig davon aus, dass das schon Leute sind, denen Konzepte wie Selbstfürsorge und so vertraut sind. Und dass das was ist, das wir uns selber geben. Aber dann funktioniert das nicht mehr, die von außen zu holen. Also so ein kleines bisschen ist das wie ein Soufflé, das dann in sich zusammenfällt, sobald man das offen anspricht. Sehr bezeichnend finde ich dafür auch, was du gesagt hast, so wenn die Leute dann aus einem Klinikaufenthalt kommen, dass eigentlich das Schlechteste, was man ihnen sagen kann, ist, du siehst viel gesünder aus.
Ja.
Weil sie dann gleich einen Rückfall kriegen.
Ja.
Was auch noch einmal zeigt, oder so erkläre ich mir das dann an der Stelle, oh nein, meine einzige Quelle für Fürsorge und Anerkennung durch andere Menschen, nämlich einen krankhaften Eindruck zu machen, ist weggebrochen.
Ja.
Und wie bekomme ich das denn jetzt?
Wenn sie toll und gesund aussehen, dann heißt das für sie Fett, dann heißt das Kontrollverlust, dann heißt das Schwäche und all diese Dinge. Dann heißt das Versagen.
Weil wir da vorher drüber gesprochen haben oder es angesprochen haben, die Kontrolle. Wir haben das so ganz leicht skizziert und nicht so richtig angesprochen oder ausdrücklich gemacht. Aber du sagtest das ja auch einmal in unseren Vorgesprächen und wahrscheinlich sind wir auch in unser das letzte Mal darauf zu sprechen gekommen. Ich meine, ich glaube, allen ist so durch so kursierendes soziales Wissen bekannt, diese Art von Essstörung ist vor allen Dingen ein Problem, mit dem sehr viele Frauen zu kämpfen haben.
Mhm.
Überproportional viele Frauen. Mhm. Und ich glaube ja auch immer noch, das ist etwas, was zur weiblichen Sozialisation und damit zum weiblichen Habitus auch sehr gut passt.
Ja, selbstverständlich. Und es gehört quasi dazu.
Warum glaube ich das? Weil es etwas ist, also hätte mir jemand ständig gesagt, sei schön brav, pass dich schön an, sei nett zu anderen Leuten.
Du bist aber hübsch.
Auch das.
Hübsch sein, der Körper, wie man aussieht, ist immer eines der Hauptkomplimente.
So, also ich wäre sehr darauf getrimmt worden, eine gute Figur zu machen im mehrfachen Sinn.
Ja.
Im sozialen Sinn, im Aussehen Sinn und niemandem vor den Kopf zu stoßen.
Ja.
Das ist aber auch gleichzeitig wie ein Korsett. Es schnürt mich in meinem Handlungs- und Aktionsspielraum ein.
Mhm.
Zum Beispiel mich gegenüber anderen abzugrenzen und ihnen Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter.
Mhm.
Und da ist der Punkt, wo das Kontrollbedürfnis anfängt einzusetzen. Diese vornehmlich junge Frauen, die ein Leben leben, das nicht so ganz ihres ist, wo sie eingeschnürt sind, wo sie wenig Aktionsfreiraum haben, wo ihnen von außen vorgegeben wird, wie sie zu sein haben, womöglich was sie tun sollen, denen Dinge aus der Hand genommen werden, die eigentlich wie groß gewordene Kinder dann behandelt werden, ein bisschen infantilisiert in diesem Sinne. Aber hier in der Verweigerung der Essensaufnahme etwas finden, wie sie Kontrolle in ihr Leben und über sich selbst zurückbekommen.
Ja. Zuerst mag es irgendwie um Schlanksein gehen, aber ganz schnell haben sie etwas im Kopf? Irgendwoher kommt diese magische Zahl des Goal Weights, des Zielgewichts. Den hat man von irgendjemandem anders, den man für dünn genug hält meistens. Ist auch völlig egal, ob die Person dieselbe Größe hat oder was weiß ich. All das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es geht um diese Zahl. Es geht um Kalorienzählen. Es geht um BMI-Berechnungen. Diese Mädchen sitzen durchaus stundenlang rum und rechnen, wenn ich dieses und jenes Gewicht hätte, hätte ich diesen und jenen BMI. Und eine Zahl zu erreichen. Und all das im Grunde seinen Körper wenigstens kontrollieren zu können. Wenn auch sonst nichts. Aber natürlich will man niemandem zur Last fallen und will man nicht nach offen hin nach Hilfe fragen oder was weiß ich, weil eigentlich gerne mal Overachiever und so weiter, Mädchen, die gefallen wollen, all das, die die Erwartungen erfüllen wollen. Und dazu gehört das natürlich. Kein Aufheben, um sich zu machen oder was weiß ich. Aber es auf der anderen Seite unbedingt zeigen zu wollen. Und deswegen geht es meistens auch um ein Gewicht, das ungesund aussieht. Man soll das sehen,
Ja, klar, ich
um es
meine,
dann
was für
abstreichen
einen
zu
Sinn
können.
macht das, wenn das niemand sieht?
Ja, richtig. Und das ist ja auch genau die Frage dieses Posts. Es macht alles keinen Sinn, wenn man das doch gar nicht sieht. Es gibt natürlich ganz viele andere Essstörungen und was weiß ich, und es gibt atypische Anorexie und all diese Dinge, aber klassische Anorexia nervosa, da scheint das die Logik dahinter zu sein. So, jetzt ist Eugenia ein Mädchen, das kaum ihr Haus verlässt, das in der Schule schon wohl viele Mobbing-Erfahrungen hatte, deswegen auch schon sehr früh mit Online-Schule angefangen hat und eigentlich größtenteils in ihrem Zimmer sitzt oder und Zeit mit ihrer Mutter verbringt. Da gibt es auch tatsächlich ein wirklich schwieriges Mutterverhältnis, ganz eindeutig.
Ja, du hattest einmal von dem Video erzählt, in
Oh
dem sie
ja.
mit vertauschten Rollen das
Ja.
machen, was für mich, also natürlich, es ist eine Momentaufnahme, aber ich finde, es ist eine so sehr vielsagende Momentaufnahme.
Ja, die ist krass. Eugenia und ihre Mutter sind in einem Video zu sehen und ihre Mutter spielt Eugenia und Eugenia spielt ihre Mutter. Und ihre Mutter spielt Eugenia wie eine 3-4-Jährige. Nicht wie eine Mitte-Ende-20-Jährige.
Nicht wie eine erwachsene Frau.
Ja.
Und warum finde ich das so vielsagend? Aus dem einfachen Grund, weil die Mutter ihre Tochter anscheinend für ein völlig unselbstständiges Kindergartenkind hält, für das man eigentlich alles übernehmen muss, das nur ganz wenig Selbstständigkeit hat. Wo das auch gut und richtig ist, dass man diese Fürsorglichkeit an den Tag legt, weil sie es ja noch gar nicht gelernt haben. Aber sie ist nun mal eine erwachsene Frau. Und dadurch entsteht diese Spannung. Es macht den Eindruck, als würde ihre Mutter auch wirklich im Alltag, im Großen und Ganzen, vielleicht nicht so mit ihr umgehen, aber sie denken, als wäre sie ein kleines Kind.
Ja. Und das spielen beide miteinander. Und da scheint es eine sehr schwierige Beziehung zu geben, bei der wir auch sonst nichts weiter sagen können, aber es ist offensichtlich, dass da was nicht so bilderbuchmäßig abgelaufen ist. Das heißt ja auch gar nicht, dass irgendjemand böse ist, aber da stimmt einfach was nicht. Das ist klar.
Sehr vielsagend in dem Zusammenhang fand ich auch die Geschichte, die du von ihrem ersten Kuss erzählt hast, weil
Oh
das nämlich die
Gott.
Gegenseite zeigt, wie sie, ja, wenn das, was die Mutter ja tut, ist im gewissen Sinne gemessen an ihrem Alter übergriffiges Verhalten. Und es
Aber
spiegelt sich auf
genau.
Eugenias Seite in der Unfähigkeit, keine Grenzen ziehen zu können, nicht sagen zu können, halt, stopp, so, es reicht auch mal.
Eugenia war wohl im Urlaub und saß an einem Pool und dann kamen zwei Jungs an und redeten mit ihr und sie wollte irgendwie nicht unhöflich sein und sie haben dann zu ihr gesagt, ob sie nicht mitkommt auf deren Zimmer und sie wollte nicht unhöflich sein, du bist mitgegangen und dann haben sie geküsst und sie wollte nicht unhöflich sein und hat dann zurückgeküsst und hat dann wohl ihrer Mutter geschrieben oder sie angerufen und ihre Mutter kam dann und hat sie gerettet, sonst hätte Eugenia wahrscheinlich aus Versehen Sex gehabt.
Und ja, deswegen, als du mir das das erste Mal erzählt hast, dachte ich mir, um Himmels Willen, das hätte so leicht in eine Rape-Story kippen können. Wo, ich meine, es ist nicht nur ein Junge gewesen, es kommt noch dazu, das ist der weirdeste Teil da dran, dass das auch noch irgendwie so drei Jungs, sagtest du, glaube ich,
Zwei oder
oder zwei oder
drei.
drei. Also was einfach eine ganz komische Geschichte auf allen
Aha.
möglichen Ebenen ist. Und der Punkt, um den es vor allen Dingen geht, ist, sie will nett sein, sie will niemandem vor den Kopf stoßen, weil etwas in eins fällt.
Ja.
Jemandem Grenzen aufzuzeigen und jemandem vor den Kopf stoßen.
Und so benimmt sie sich auch im Internet. Sie will die ganze Zeit nur nett sein. Ich denke, das ist jetzt eigentlich auch ein guter Moment, wo wir mit dem Thema, was für ein trauriges, braves Mädchen Eugenia ist und was da so ungefähr Sachlage ist und was so eine Essstörung ist und all das sollten wir jetzt zu Genüge erklärt haben. Dann machen wir nächste Woche weiter mit unserem Versprechen vom Anfang der anthropologischen Konstanten in Folge 2. Herr Meier.
Frau Lenk, ich danke Ihnen für das Gespräch.